Beten. Gott, du bist heilig. Und du als der heilige Gott bist jetzt hier gegenwärtig. Und wir wollen dir sagen, dass wir uns für dich jetzt öffnen und bitten dich, dass du uns in deiner Heiligkeit, in deiner Gnade begegnest, uns durchdringst und zu uns redest. Danke, dass du da bist. Amen. Es gibt Themen in der Bibel, es gibt Themen, über die Jesus relativ viel redet, wir in der Gemeinde aber tendenziell eher wenig. Und ein so ein Beispiel ist das Thema Geld. Jetzt rutschen schon ein paar Leute unruhig auf dem Stuhl hin her. Warum reden wir selten über Geld? Zum einen ist das, glaube ich, gesamtgesellschaftlich, über Geld spricht man nicht. Zumindest nicht, wenn man welches hat. Das durchbrechen wir jetzt mal. Also ihr kennt das sozusagen als Student oder wenn man kein Geld hat, ist es überhaupt kein Problem, darüber zu reden und sagen, ja, ich verdiene 300 Euro im Monat, kann jeder wissen. Anders sieht's aus, wenn man ein bisschen mehr hat. Das durchbrechen wir jetzt einmal mal. Sagt doch einfach mal kurz eurem Nachbarn, was ihr verdient. kleines Schreckmoment. Nein, müsst ihr nicht machen. Im Ehepartner dürft ihr es sagen. Wir tun uns da schwer mit. Über Geld redet man nicht so gerne. Auch in Kirche redet man nicht so gern über Geld. Kirche hat irgendwie vielleicht auch ein schwieriges historisches Verhältnis. Ablasshandel und protzige Kirchen und die Armen sitzen davor. Und Geld ist ein bisschen schwierig. Und ich glaube, warum wir auch selten über Geld reden, ist, weil wir ahnen, dass Geld in uns so ein bisschen dass Geld das Potenzial hat, in uns die unangenehmen Seiten, die unangenehmen Charaktereigenschaften zum Vorschein zu bringen. Gier und so weiter. Jesus, der bezeichnet Geld an einer Stelle als Gott. Er sagt, Geld hat die Macht, ein Gott zu werden in deinem Leben. Und das ist in beiderlei Richtungen. Geld kann ein destruktiver Gott in deinem Leben sein, der dich beherrscht und der alles prägt, dein Denken und dein Wollen. Genauso hat Geld aber auch das Potenzial zu einem guten Gott. Das kann unglaublich viel Segen bewirken. Geld, das ist so ein bisschen zweischneidig. Und weil Geld diese zwei Seiten hat, da sagt Jesus, hütet euch vor Gier. Hütet euch vor Gier. Jesus sagt nie, hütet euch vor Mord. Das ist allen klar, Mord ist nicht gut. Jesus sagt nie, hütet euch vor Ehebruch. Das ist allen klar, Ehebruch ist nicht gut. Er sagt, hütet euch vor Gier, weil Geld diese zwei Seiten hat. Und obwohl Jesus viel über Geld redet, tun wir es in Gemeinde eher wenig. Heute ist es anders. Heute werden wir über Geld reden. Und ich glaube, Erntedank ist die perfekte Gelegenheit dafür. Vielleicht fragt sich jetzt manche, warum an Erntedank? Geht es da nicht ums Dankesagen? Um die Kürbisse und so weiter? Und ja, darum geht's. Aber wenn wir Danke sagen und auch Danke meinen, dann bedeutet das doch, dass wir anerkennen, dass das, wofür wir Danke sagen, eigentlich jemand anders gehört, sonst müssen wir nicht Danke sagen. Wenn ich also für was Danke sage, dann sage ich damit, okay, eigentlich gehört das nicht mir, eigentlich gehört das jemand anderem. Da gibt es eine schöne Geschichte zu, ich habe die schon mal erzählt, bitte entschuldigt, wer sie kennt. Eine Frau ist am Flughafen und sie wartet auf ihren Flieger, hat schon eingecheckt und ist in diesem Duty-Free-Bereich unterwegs und vertreibt sich noch die Zeit, bis der Flieger geht. Und sie shoppt da so ein bisschen, kauft sich eine Packung Cookies und setzt sich dann auf diese Flughafenbänke und wartet, bis sie endlich in den Flieger gelassen wird. Und sie sitzt da und richtet sich da so ein bisschen gemütlich ein, stellt die Cookies neben sich und holt ihre Zeitschrift raus und liest. Und ein Platz weiter nimmt dann ein Mann Platz, sieht ein bisschen ausländisch aus, andere Hautfarbe. Sie denkt, okay, liest und auf einmal hört sie, wie es rechts neben ihr raschelt. Sie guckt hin und denkt, sie traut ihren Augen nicht. Der bedient sich dieser Mann an ihrer Cookie-Tüte und nimmt einfach einen Keks raus. Und denkt, hallo, geht's noch? Und er guckt sie an und isst den Cookie. Und sie ist unglaublich, nimmt sich einen Cookie, isst den. Daraufhin guckt er sie ihn wieder an. Ja, mein Cookies. Er nimmt wieder einen Cookie. Und so geht das hin und her. Sie ein, er ein. Und dann ist noch ein Cookie drin. Und dann greift dieser unverschämte Mann da rein, bricht diesen Cookie in zwei, gibt ihr die Hälfte, packt die Cookie-Tüte, wirft's in den Abfalleimer und geht weg. Und sie sitzt da, ist völlig sprachlos, so einen Hals, stinksauer, wie unverschämt kann man sein. Das Boarding geht los, sie geht in den Flieger, richtet sich ein, will noch was aus ihrer Tasche holen und stellt fest, da ist ihre Tüte Cookies. Peinlich, wenn man verwechselt, wem die Cookies gehören. Und darum geht's heute. Wem gehört eigentlich was? Und das vielleicht noch als Vorbemerkung. Es geht mir jetzt heute nicht in erster Linie beim Thema Geld darum, dass ich sage, wir als FEG bräuchten mehr Geld oder sowas, sondern wenn wir über Geld reden, dann reden wir über Beziehung zu Gott, dann reden wir über unser Herz. Wir alle stehen in einer Beziehung zu Gott, wie auch immer die aussieht, ob noch distanziert oder vertraut. Aber an unserem Umgang mit dem Thema Dank, an unserem Umgang mit dem Thema Geld, da sieht man, wie es um unsere Beziehung zu Gott steht. Und Beziehung zu Gott, das ist nie was Statisches, wo man einmal einen Standpunkt eingenommen hat. Gott, Jesus lädt immer ein, folge mir nach, nicht übernimm einen Standpunkt. Und das gilt auch beim Thema Geld. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, es gibt so Werbemaßnahmen in letzter Zeit, die nehmen immer mehr zu, dass man angeboten bekommt, man soll einen Joghurt 3 Wochen lang testen und bei nicht gefallen kriegt man danach das Geld zurück. Oder ein Shampoo oder Tierfutter oder was auch immer. Bei nicht gefallen gibt es einfach so Geld zurück. Und ich dachte, die Firmen, die müssen sich ziemlich sicher sein, dass ihr Produkt gut ist, dass tatsächlich meine Verdauung besser wird, dass tatsächlich mein Haar schöner wird und dass die Katze glücklicher wird, wenn ich ihr Produkt kaufe. Sonst könnte das ziemlich teuer werden. Ich finde das interessant, dass sich die Firmen darauf einlassen. Noch viel spannender finde ich, dass Gott auch so einen Deal macht. Und er steht in Maleachi 3, 7 bis 12. Da sagt Gott, wie alle eure Vorfahren habt ihr mir nicht gehorcht und meine Gebote nicht befolgt. Kehrt um zu mir, dann will auch ich zu euch umkehren und euch helfen. Ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Ihr fragt, wovon sollen wir denn umkehren? Nun, ist es in Ordnung, dass der Mensch Gott beraubt? Ihr aber beraubt mich und fragt auch noch, wo haben wir dich beraubt? Ihr habt mir den Zehnten von euren Ernteerträgen und den Priesteranteil der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben. Ein Fluch liegt auf euch, weil das ganze Volk mich betrügt. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Ich werde auch die Schädlinge von euren Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben. Das sage ich, der Herrscher der Welt. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, weil ihr in so einem fruchtbaren Land wohnt. Das ist eine ganz, ganz besondere Stelle. Einzigartig, wo Gott mit seinem Volk so ein Deal macht, wo er sagt, prüft mich, testet. Ich meine, er ist Gott, er könnte befehlen, ihr müsst mir das geben, sonst werdet ihr dahingerafft oder so. Nein, Gott sagt, prüft mich. Gott sagt damit, ich bin überzeugt, wenn ihr das einmal ausprobiert, ihr werdet merken, da wartet ein besseres Leben auf euch. Ihr werdet das nicht mehr missen wollen, wenn ihr das einmal ausprobiert habt. Und Gott benutzt hier sehr deutliche Worte. Er sagt, ihr beraubt mich. Ihr nehmt mir weg, was mir gehört. Und ihr wundert euch, warum ihr auf keinen grünen Zweig kommt. Ihr beraubt mich. Und dann erwähnt er den Zehnten. Und der Zehnte, das ist so ein bisschen komischer Begriff. Frage ist, was ist der Zehnte? Um es ganz deutlich zu machen, der Zehnte, das sind nicht 10 Euro pro Monat, sondern das ist eine Prozentangabe. 10% von meinem Einkommen. Und das ist ein kleiner Unterschied, wenn man mehr als 100 Euro im Monat verdient, für die Mathematiker von euch. Bei 200 Euro wären es dann... es gibt noch Menschen, die mitdenken. Ist schön. 10% ist die Regel. Und es gibt verschiedene Stellen im Alten Testament, wo es darum geht. Zum Beispiel in Levitikus 27, Vers 30. Der zehnte Teil von jeder Ernte an Getreide und Früchten gehört als heilige Abgabe dem Herrn. Immer wieder ist davon die Rede, an verschiedenen Stellen, der zehnte Teil gehört dem Herrn. Der soll in den Tempel gehen, damit die Priester dort Gottesdienst feiern können, damit Gottes Begegnung möglich wird. Und deswegen ist es auch eine Ermutigung, den zehnten Teil an die Gemeinde zu geben. Vielleicht fragt ihr euch manchmal, was machen die eigentlich mit dem Geld? Wir behalten auch nicht alles für uns. Wir geben einen ganzen Teil weiter. Ich glaube, momentan geben wir 13% von dem, was wir bekommen, weiter an Missionsgesellschaften, an soziale Geschichten, an Aufbauhilfe zum Beispiel in Japan und so weiter. Einiges von dem Geld geht natürlich für Räumlichkeiten und die Kosten hier drauf und ein Teil geht für das Personal, wird für das Personal verwendet. Und unser Job ist es als Pastoren, euch zu helfen, Jesus besser nachzufolgen, geistlich zu wachsen. Deswegen ist das interessant, dass ihr sozusagen mich bezahlt, damit ich zu euch über Geld rede. Interessante Kombination. Im Zusammenhang mit dem Thema Geld ist der Zehnte nicht alles, was die Bibel zu sagen hat. In 5. Mose 24, da heißt es, wenn ihr bei der Ernte eine Gabe auf dem Feld vergessen habt, dann geht nicht zurück, um sie zu holen. Sie soll den Fremden, den Waisen und Witwen gehören. Dafür wird der Herr euch segnen bei allem, was ihr tut. Wenn ihr die Oliven von euren Ölbäumen schüttelt, dann sucht nicht hinterher noch die Zweige ab. Lasst den Rest für die Fremden, die Waisen und Witwen. Wenn ihr in eurem Weinberg die Trauben erntet, dann haltet keine Nachlese. Lasst den Rest für die Fremden, die Waisen und Witwen. Denkt daran, dass ihr in Ägypten Sklaven gewesen seid und handelt danach. Wir sehen hier, es geht nicht nur um den Zehnten, sondern was hier beschrieben wird, das geht weit darüber hinaus. Das heißt, ein bewusstes, darüber hinausgehendes Verzichten auf mehr Profit. Ich schüttel nicht nochmal den Baum und gucke, dass ich die letzte Olive habe. Ich ernte nicht jeden Halm ab. Ich verzichte neben dem Zehnten auf Profit für Fremde, für Waisen, für Witwen. Dann das Sabbatgebot. Einen Tag die Woche nicht arbeiten. Was ist das? Das ist ein bewusstes Verzichten auf Profit. Das Land soll ruhen, das Tier soll ruhen, mein Arbeiter soll ruhen. Ich verzichte freiwillig auf Profit. Jedes siebte Jahr gab es ein Sabbatjahr. Das Land sollte nicht bestellt werden. Und das, was so von sich aus gewachsen ist, sollte man nicht abernten, sondern sollte man stehen lassen für den Fremden, für die Witwe, den Waisen. Und dieses Konzept, diese Lebenspraxis, die ist völlig einzigartig, ohne Parallele im ganzen Umfeld damals. An diesem Umgang, wie das Volk Israel mit Geld umgegangen ist, da wurde sichtbar, das ist ein ganz besonderes Volk. Wie die mit Geld umgehen, das gab es sonst nirgends. Und das hängt ganz eng mit dem Verständnis des Monotheismus zusammen, dass man sagt, es gibt nur einen Gott. Denn wenn es nur einen Gott gibt, dann gehören ihm alle Cookies. Ja? Wenn es nur einen Gott gibt, dann gehört ihm alles. Das ist das, was der Psalmbeschreiber sagt, die Erde gehört dem Herrn und was darin ist. Wenn ich das glaube, dass es einen Gott gibt, dem alles gehört, dann bin ich nicht Besitzer, sondern Verwalter. Und das ist ein großer Unterschied, Besitzer oder Verwalter. Und immer wieder macht Gott deutlich, geben gehört dazu, geben gehört zur Nachfolge dazu. Und ich vermute, dass die allermeisten von euch mir heute hier zustimmen und sagen, ja, das ist an sich richtig, aber mit dem Geben ist ja so eine Sache. Ich würde dir mehr geben oder ich würde dir was geben, wenn ich mehr hätte. Das, was ich habe, das reicht einfach nicht. Wenn ich mehr hätte, dann würde ich auch was geben. Die Frage ist, wann sind wir reich? Wann haben wir genug? Der Ökonom Clark, ein Amerikaner, der hat eine 25%-Regel definiert. Er hat gesagt, egal wie viel man hat, man denkt immer, wenn ich 25% mehr hätte, dann hätte ich genug. Also wenn ich, jetzt wird's mathematisch schwierig, wenn ich 4.000 Euro im Monat habe, wie viel denke ich, bräuchte ich, um genug zu haben? 5.000. Wenn ich 5.000 hätte, wie viel bräuchte ich dann? Haha, jetzt wird's schwierig. Genau. Also, und das Ganze ist, wann hört das auf, diese 25%-Regel? Bei 1 Million? Nein. Bei 10 Millionen? Nein. Es gibt Untersuchungen, die sagen, wir wollen immer ein Viertel mehr denken, dann hätte ich genug. Und das liegt daran, dass wir es lieben, uns zu vergleichen. Und wir vergleichen in zwei Richtungen. Bei moralischen Fragen, da vergleichen wir nach unten. sagen wir, also so schlecht bin ich eigentlich gar nicht. Im Vergleich zu dem Massenmörder stehe ich ganz gut da. Bei Finanzen, da vergleichen wir uns gern nach oben. Denken, ah, wenn ich so viel hätte wie der, wenn mein Haus so groß wäre wie seins, wenn mein Auto so und so weiter. Da vergleichen wir uns nach oben. Wenn wir so denken, ich würde geben, wenn ich dann noch mehr hätte, dann werden wir nie was geben. Weil es so ist, am Ende des Monats ist meistens noch Tage über und Geld nicht. Die Bibel, die hat ein anderes Konzept. Die sagt nicht, gib, wenn du vielleicht noch was übrig hast, sondern in Sprüche 3, Vers 9, da heißt es, ehre den Herrn mit deinen Opfergaben. Bringe ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. Bring ihm das Beste. Und man könnte das übersetzen mit, bring ihm die Erstlingsgaben. Müsste, glaube ich, auf Folie auch sein. Nicht? Okay, dann ist er nicht drauf. Okay, Sprüche 3, Vers 9. Bring ihm das Beste. Der Schreiber sagt, Gott gehört das Erste und das Beste und nicht nur die Reste. Wie sieht das ganz konkret aus? Das ist relativ kompliziert. Ich habe dafür ein bisschen was zur Verdeutlichung mitgebracht. Ich habe hier 100 Euro. So, was bedeutet das? Gebt Gott das Erste und das Beste und nicht die Reste. Achtung, jetzt wird's kompliziert, ihr müsst gut aufpassen, dass man das versteht. Ich habe hier 100 Euro. Das bedeutet, am Monatsanfang mache ich was? Ich nehme 10 Euro und sage, für Gott. Und wenn ich klug bin, nehme ich nochmal 10 und sage, die spare ich und vom Rest lebe ich. So, ich weiß, das ging jetzt ein bisschen schnell. Nochmal. Ich habe am Monatsanfang 100 Euro. Was mache ich damit? Ich sage, 10 für Gott, 10 spare ich und vom Rest lebe ich. Kapiert? Schön. Einmal deutlich machen. Ich habe neulich mit jemand vom Kollektenteam gesprochen. Und da hat mir die Person gesagt, es ist unglaublich, und es hat die Person richtig geärgert, wie viele 1- und 2-Cent-Stücke sich in unseren Kollektenbeuteln tummeln. Und Achtung, ich möchte hier niemanden schlechtes Gewissen machen. Und wer sagt, der eine Cent, der kommt wirklich von Herzen und mehr ist einfach nicht drin, weil mehr ist nicht drin, dann ist das okay. Aber mein Eindruck ist, dass Gott hier nicht das Beste bekommt, sondern die Reste. Der zweite Einwand, der manchmal kommt, ist, naja, das ganze Konzept mit Zehnten, das ist doch eigentlich ein alttestamentliches Konzept. Und wir leben doch im Neuen Testament, wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind doch da befreit. Gesetz und dieses genaue Einhalten, das ist gar nicht mehr so wichtig. Interessanterweise, wir haben es vorhin gehört, im Kinderteil haben die Nachfolger von Jesu, die erste Gemeinde, die haben das weitergelebt. Die haben in Gemeinde investiert. Manchmal gibt es so diesen Eindruck, die haben alles verkauft und irgendwie alles zusammen gehabt. Die haben nicht alles verkauft, wo hätten sie sonst wohnen sollen. Aber die haben alles Gott zur Verfügung gestellt. Und haben gesagt, okay, wenn es hier eine Not gibt, dann verkaufe ich den Acker. Und dann teilen wir das. Nicht alles verkauft, aber alles Gott zur Verfügung gestellt. Das sind so zwei typische Einwände, warum wir manchmal sagen, ah, ich würde ja geben, aber den Rest der Zeit würde ich gern darauf verwenden, zu schauen, was haben wir denn davon, wenn wir geben. Gott sagt ja, testet mich. Prüft doch mal, probiert's aus, ob ich euch nicht segnen werde. Glaubt ihr, ihr werdet arm, wenn ihr mir was gebt? Ich werde euch segnen. Und die Frage ist ja, wie sieht dieser Segen aus? Ich glaube, ich habe drei Punkte hierzu noch. Der erste Segen, wenn wir geben, ist ein neu ausgerichtetes Herz. Jesus, der sagt in Matthäus 6, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Und ich habe das jetzt in den vergangenen 2 Wochen erlebt. Bei uns stand an, wir mussten Heizöl kaufen. Ungünstige Jahreszeit, um Heizöl zu kaufen, oder eine ungünstige Marktsituation. Und bei uns da auf dem Geiberg, da gibt es so einen Zusammenschluss von zig Nachbarn und wir kaufen dann alle irgendwie gemeinsam und kriegen es dann nochmal einen Cent billiger oder irgendwie sowas. So, und jetzt war die Frage, okay, klinke ich mich jetzt in dieser Runde ein und kaufe mit Heizöl, weil es geht irgendwie um 1.500 Euro oder sowas. Und als mir das bewusst war, dass ich Heizöl kaufen muss und so viel Geld in die Hand nehmen muss, habe ich angefangen, die Heizölpreise zu studieren. und habe mehrfach täglich geguckt, wie entwickelt sich der Markt. Und habe gesehen, oh, jetzt ist es ein Viertelcent nach oben gegangen und jetzt wieder die Meldung. Und auf einmal habe ich gemerkt, permanent denke ich an Heizöl. Woran soll man sonst denken? Man hat ja sonst nichts zu tun. Und ich habe mich dann entschieden, habe gesagt, ich will das nicht. Und ich sage einfach, jawohl, ich kaufe mitten, ob ich jetzt einen Cent mehr zahle oder nicht und ob es nachher 20 Euro mehr oder weniger sind, ist wurscht. Aber ich habe gemerkt, mein Herz ist die ganze Zeit mit diesem bescheuerten Heizöl beschäftigt. Weil da geht mein Schatz hin, da geht Geld hin. Und wo Geld hingeht, da ist mein Herz. Und das gilt auch andersrum. Wenn ich in Reich Gottes investiere, wenn ich Geld in die Armen dieser Welt investiere, in unterdrückte Menschen, in HIV-Waisen, in Ausländer, dann wird mein Herz sich mit dem Reich Gottes beschäftigen, dann wird sich mein Herz mit Gemeinde beschäftigen, dann wird sich mein Herz mit den Armen dieser Welt beschäftigen, dann wird sich mein Herz mit den Unterdrückten, mit den HIV-Waisen, mit den Ausländern und so weiter beschäftigen. Unser Denken, unser Mitfühlen, das wird sich mit Gottes Denken, mit Gottes Mitfühlen überlagern. Das wird eins werden. Unsere Herzen werden von was anderem erfüllt sein, weil unser Geld wohin geht. Und es ist interessanterweise so, dass manche sagen, erstmal muss das Herz verändert werden und dann überlegt man über Geld. Wenn du sagst, ich möchte, dass mein Herz verändert wird und dass das Reich Gottes mehr Platz in meinem Leben bekommt, würde ich dir empfehlen, gib Geld dahin und dein Herz wird dem folgen. Das Herz folgt dem Geld. Und ja, das fühlt sich manchmal wie ein Risiko an, sowas zu machen, in Reich Gottes zu investieren. Und oft können das Leute um uns herum nicht wirklich nachvollziehen. Aber das lohnt sich. Als wir letztes Jahr wir haben ja ein Haus gekauft, und als es darum ging, um die Finanzierungsfrage, waren wir auf der Bank und da muss man sich ja irgendwie komplett nackig machen und alles darlegen, was man hat und vor allem auch, was man nicht hat. Und dann hat der Bankmensch unsere Unterlagen angeschaut und gesagt, ach ja, zwei Gehälter, da könnten Sie sich ja das und das noch leisten. Und dann hat er gesagt, nee, können wir nicht, weil ein paar hundert Euro gehen weg. Und das konnte der nicht nachvollziehen, dass wir sozusagen kleiner kaufen und weniger renovieren und so weiter und mehr in Eigenleistung machen, weil wir einfach sagen, okay, so viel geht nicht, das Geld gehört uns nicht, das ist weg. Und das ist, manchmal fühlt sich das wie ein Opfer an, aber immer wieder erleben wir das, dass es eigentlich eine Befreiung ist, dass wir merken, wir sind befreit dadurch, dass wir was weggeben von dieser Spirale oder in dieser Spirale mitzumachen, immer mehr haben zu wollen und immer größer und immer toller. Es fühlt sich nicht jeden Tag so an, aber immer mehr. Der zweite Segen vom Geben ist, wir zaubern ein Lächeln auf Gottes Gesicht. Gott liebt das. Gott freut sich. In 2. Korinther 9 heißt es, jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun. Und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu zu gezwungen fühlt. Und wenn die Predigt bis jetzt Schuldgefühle ausgelöst hat, dann müsste er deswegen nichts geben. Es geht darum, dass man zu einer Einsicht kommt und was erkennt. Aus Schuldgefühlen müsst ihr nicht spenden. Und dann kommt's. Gott liebt fröhliche Geber. Gott freut sich unglaublich, wenn wir fröhlich geben. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Gott liebt es, wenn wir uns als Verwalter sehen und nicht als Besitzer. Und das Dritte, der dritte Segen ist der finanzielle Segen. Entschuldigung. Gott sagt, testet mich doch. Ich will euch beschenken. Und das ist ein bisschen jetzt ein kritischer Punkt. Ich finde den immer heikel, weil sofort schwingt diese amerikanische Wohlstandstheologie mit und man könne da falsche Gedanken bekommen. Aber immer und immer wieder in der Bibel finden wir Folgendes. Zum Beispiel 2. Korinther 9, Vers 6. Denkt daran, wer spärlich sät, der wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Und immer wieder finden wir einen Zusammenhang zwischen dem, was wir Gott von Herzen zur Verfügung stellen, und dem Segen auch in finanzieller Art. Und es gibt eine sehr interessante Studie von einem US-Wissenschaftler, die scheint das tatsächlich zu belegen. Der hat zig hundert Menschen und tausend Menschen untersucht. Und zwar hat er sie eingeteilt in zwei Gruppen. Menschen, die spenden und ehrenamtlich irgendwo mitarbeiten und Menschen, die das nicht tun. Und er hat immer verglichen, sozusagen versucht, möglichst identische Menschen zu finden, also gleiche Alter, Herkunft, Bildungsgrad, Job und so weiter und so fort. Und er hat herausgefunden, dass die Menschen, die regelmäßig spenden und regelmäßig ehrenamtlich irgendwo mitarbeiten, dass die im Schnitt $14,000 mehr pro Jahr verdienen und um 350% glücklicher sind. Wie sicher das ist, konnte ich nicht überprüfen, aber das ist diese Studie. Und ich glaube, es ist klar, es ist nicht so, dass wir jetzt sagen können, okay, ich hätte gern 200.000 Euro mehr auf dem Konto, ich gebe jetzt heute 500 Euro an Gott und dann wird er das richten. Spenden ist nicht der heimliche Königsweg, um reich zu werden. Aber ich bin überzeugt und ich habe schon mehrfach erlebt, immer wieder, dass Gott sich nichts schenken lässt. Wir hatten am Donnerstagabend ein Teammeeting bei uns und da erzählt einer hier aus der Gemeinde und sagt, neulich hat Gott mich angesprochen, dass ich einen größeren Betrag an eine Organisation spenden sollte. Und wir haben überlegt, können wir uns das leisten oder nicht, und irgendwie hatten wir das Gefühl, wir sollen das machen. Und sie haben das gemacht und er sagt, und dann ist was passiert. Auf einmal ist Geld bei uns eingegangen und wir wussten nicht, wo es herkommt. Da hatten wir Außenstände, von denen wussten wir nichts, dass uns noch irgendwas zusteht, und wir hatten am Ende mehr als vorher. Gott lässt sich nichts schenken. Wir feiern heute Erntedankfest. Und Erntedank ist eine jährliche Erinnerung an unsere Bestimmung. Wozu das alles? Erntedank ist eine Einladung, einmal pro Jahr mindestens, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, warum haben wir eigentlich von Gott so viel anvertraut bekommen? Paulus, der schreibt, ermahne die, die im Sinne dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden. Sie sollen ihr Vertrauen nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen. Vielmehr sollen sie auf Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt, was wir zum Leben brauchen. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Reichtum gerne mit anderen teilen. Ermahne die Reichen. Wer ist reich? Wir. Wir sind alle reich. 10% dieser Welt leben von einem Euro pro Tag. Weitere 10% dieser Welt leben von 2 Euro pro Tag. Das heißt, 1/5 der Weltbevölkerung, würde ich mal schätzen, würden uns als relativ reich bezeichnen. Wer als Familie ungefähr 25.000 Euro pro Jahr zur Verfügung hat, gehört zu den Top 10% dieser Welt. Finanziell. Und wer als Familie über 80.000 hat, ist im Top 1%. Wir sind reich. Warum? Warum haben wir so viel anvertraut bekommen? Um es gut zu investieren. Letzte Bibelstelle, 2. Korinther 8. Da schreibt Paulus, im Augenblick habt ihr mehr als die anderen. Darum ist es nur recht, dass ihr denen helft, die in Not sind. Wenn dann einmal ihr in Not seid und sie mehr haben als ihr, sollen sie euch helfen. So kommt es zu einem Ausgleich zwischen euch. In Heiligen Schrift heißt es, wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel. Und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Warum haben wir so viel anvertraut bekommen? Momentan habt ihr mehr. Deswegen helft. Und ich glaube, was das heißt, und ich habe lang gezögert, ob ich diesen Satz in der Predigt sage, weil ich ihn schwierig finde und ich immer zuerst mir selbst predige und dann euch, und er mich herausfordert. Aber ich glaube, es stimmt. Wenn Gott mich über meine finanziellen Bedürfnisse hinaus gesegnet hat, dann nicht in erster Linie, dass ich meinen Lebensstandard erhöhe, sondern meinen Gebensstandard. Wenn Gott mich über meine finanziellen Bedürfnisse hinaus gesegnet hat, dann nicht für einen erhöhten Lebensstandard, sondern einen erhöhten Gebensstandard. Ich möchte euch herausfordern. Glaube, zu glauben heißt nicht, einen Standpunkt einzunehmen. Zu glauben heißt, nachzufolgen. Schritt für Schritt für Schritt. Danke. Schritt für Schritt für Schritt. Und ich möchte euch herausfordern, heute einen nächsten Schritt zu gehen. Und zwar dieses Risiko einzugehen, Gott zu testen. Die nächsten 3 Monate, Oktober, November, Dezember, möchte ich euch herausfordern, euch ermutigen, Gott zu testen. Vielleicht, dass ihr erstmals einschaltet und sagt, okay, ich erkenne dieses Konzept an, dass ich nicht Besitzer, sondern Verwalter bin. Und dass ihr vielleicht mal anfangt, 1% zu geben. Oder wenn ihr gerade 5% gebt, es auf 6% erhöht. Für die, die denken, hey, ich gebe schon 10, ich bin aus dem Schneider. Wie wäre es mit 11? Oder 12? Wer sagt, hey, ich bin bei 20? Okay. Wie wäre es mit 21? Und wenn wir das tun und geben, bitte ich, oder würde ich euch einladen, dabei zu beten und sagen, Gott, nimm dieses Geld und mach was draus. Mach, dass damit andere Menschen gesegnet werden. Und ich bin mir sicher, wir werden erleben, wie sich unser Herz verändert. Wir werden erleben, wie Gott seine Freude an uns hat und wie wir selbst nicht zu kurz kommen. Und wenn es nicht klappt, wendet euch an Willi. Vielleicht kriegt ihr es zurück. Nein. Testet Gott und ihr werdet erleben, was passiert. Euer Herz wird sich verändern. Gott wird seine Freude an euch haben und ihr werdet nicht zu kurz kommen. Und das ist eine Sache, macht die monatlich. Soll ich nochmal demonstrieren, wie? Nein, ich glaube, ihr wisst es. Aber ihr könnt heute damit anfangen. Wir wollen heute eine Kollekte einsammeln. Und diese Kollekte ist eine besondere Kollekte. Wir wollen 3 Projekte unterstützen, die diesen Kategorien entsprechen, die in der Bibel immer wieder genannt werden, wenn es darum geht, was macht man, wo gehen die Spenden hin? 3 Projekte. Es geht um, die Bibel nennt das Fremdlinge, Witwen und Waisen und die Unterdrückten. Und ich habe mit Willi Schwarz, unserem Kassierer, wir haben das überlegt, dass wir gesagt haben, okay, wir würden gerne das Geld, was heute in der Kollekte zusammenkommt, an diese 3 Projekte verteilen. Eine Sache ist eine, da geht es um eine Ausländerintegration, um eine Integration von Menschen mit Migrationshintergrund hier vor Ort. Da haben wir noch nicht, das sind noch ein paar Fragen offen, welches Projekt das genau wird, aber wir werden das genau prüfen, dass das gut ankommt. Das 2. Projekt, da geht es um Waisen, um Kinder, die Waisen wurden, weil die Eltern an HIV gestorben sind, an AIDS. Das geht an das Kinderhilfswerk Global Care. Da wissen wir, Willi da auch mitarbeitet, da wird das Geld richtig verwendet, da kommt das Geld an. Und das 3. Projekt ist eine Sklavenbefreiung in Indien von IJM, International Justice Mission, für die ich auch noch so ein bisschen ehrenamtlich unterwegs bin. Da wissen wir, da kommt das Geld an. Wenn ihr sagt, ich habe jetzt leider nicht so viel Geld, wie ich gerne spenden würde, dabei, kein Problem. Ihr dürft es auch überweisen, macht ein Vermerk dazu, Erntedank und dann kommt das in diesen Topf und wir verteilen das dann auf die 3 Projekte. Ich möchte euch Mut machen. Mut machen, Gott zu testen und zu sehen, was passiert. Und ich bin gespannt darauf und freue mich, darüber zu hören. Gott segne euch und euer Geben. Amen.